Bertolt hat uns gerade schon mit dem Psalm, mit Jesaja 58 ein bisschen in das Thema heute hineingeführt, in das Thema Fasten. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht, okay, warum jetzt? Ostern ist 14 Tage her. Eigentlich verbindet man häufig die Vorosterzeit, die Zeit von Aschermittwoch bis Gründonnerstag, als Fastenzeit. Und dann ist es vielleicht eher ein bisschen ungewöhnlich, warum man ein solches Thema jetzt 14 Tage nach Ostern auf einmal aufgreift. Aber für mich ist vielmehr die Frage, wie präsent ist das Thema Fasten überhaupt für uns? Jetzt mal unabhängig von der Fastenzeit, die ja bei manchen Christen sehr präsent ist. So glaube ich, dass das Fasten für viele von uns eher etwas ist, ein Thema, wo man nicht ganz so viele Berührungspunkte mit hat. Die Fastenzeit ist ja eher aus der katholischen Tradition. Viele Katholiken finden sich darin mehr wieder, aber auch viele andere Christen weltweit nutzen diese Fastenzeit vor Ostern, um bewusst ja, auf Dinge in ihrem Leben zu verzichten, sich einzuschränken und so letztlich ihrem Fasten Ausdruck zu verleihen. Aber ich habe mich gefragt, was verbinden wir wirklich mit diesem Begriff Fasten? Ist es der erste Gedanke, dass wir damit Hunger verbinden? Die Qual irgendwie durchzuschalten, wenn man sich das Ziel genommen hat zu fasten? Weil mit Fasten verbindet man ja häufig den Verzicht auf Essen, auf Trinken. Ist es so etwas wie ja, eine Selbstkasteiung? Ist es der Durst, den wir mit Fasten verbinden? Oder einfach nur eine Tradition, die mich selbst nicht wirklich berührt? Weil das in meinem Denkhorizont gar nicht so richtig vorkommt, dieses Thema des Fastens. Und an dem Punkt habe ich gedacht, okay, gerade weil wir auch aus einer anderen Tradition kommen, ist es vielleicht gut, über dieses Thema Fasten mal nachzudenken, wenn diese Fastenzeit hinter uns liegt. Weil dann jeder das anders jetzt vielleicht wahrgenommen hat. Der eine hat die Fastenzeit gar nicht wahrgenommen, manche vielleicht sehr bewusst, weil sie sich auf diese Fastenzeit eingelassen haben. Aber ich möchte mich vielmehr heute mit euch damit befassen, okay, welches Potenzial liegt eigentlich in diesem Thema Fasten? Liegt da vielleicht ein Schatz auch verborgen, den wir ein Stück weit auch verlernt haben? Weil so wie gerade in dem Jesaja-Text und auch an vielen Stellen der Bibel darüber hinaus taucht dieses Thema des Fastens auf. Und ich möchte so ein bisschen die Frage heute mit euch entdecken, ist das Fasten vielleicht eine geistliche Disziplin, die wir ein Stück weit verlernt haben, aber wiederentdecken können, den Schatz darin auch wiederfinden können? Und dem möchte ich so ein bisschen heute mit euch nachgehen. Und zu Beginn will ich euch eigentlich zwei Fragen stellen, die für mich sehr wesentlich sind, wenn es um das Thema Fasten geht. Zum einen, hast du eine wirkliche Sehnsucht, Gott zu begegnen? Und zum anderen, möchtest du die guten Gedanken Gottes über dich und dein Leben hören, wahrnehmen und in dein Leben integrieren? Ich glaube, die Antworten auf diese Frage sind sehr wesentlich, auch für den Umgang mit diesem Thema des Fastens, wenn wir heute darüber so ein bisschen reden wollen. Im Alten Testament taucht das Fasten vor allem so, ich sag mal, unter drei Ebenen auf. Zum einen wurde gefastet, wenn man in Trauer war. Ja, eine Bibelstelle dazu ist zum Beispiel, als Saul getötet wurde, wurde der Leichnam von Saul und seinen Söhnen eingesammelt, bestattet und dann wurde erstmal 7 Tage gefastet, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen. Ein anderer Schwerpunkt beim Thema Fasten, gerade im Alten Testament, ist, wenn man gesagt hat, ich möchte Gott auf besondere Art und Weise begegnen und ich möchte auch um ein Thema ringen, weil ich nicht wirklich weiß, ob ich eine weise Entscheidung fällen kann. Esther zum Beispiel hat gefastet zusammen mit dem ganzen Volk, um sich dazu durchzuringen, zum König zu gehen und für das Volk einzutreten, obwohl es ihren Tod hätte bedeuten können. Bevor sie dorthin gegangen ist, hat sie gesagt, fastet mit mir, ich muss auch fasten, damit ich an den Punkt komme und sage, ja, ich gehe diesen Weg, weil ich davon überzeugt bin, dass es der Weg ist, den Gott von mir möchte Und unabhängig von den Konsequenzen möchte ich diesen Weg gehen. Also sie hat um die Führung Gottes gerungen, indem sie gefastet hat. Deine dritte Ebene ist die Ebene der Buße, der Umkehr und der Hinwendung zu Gott. Dann, wenn Leute gesagt haben, okay, ich richte mich wieder neu auf Gott aus, oder vielleicht zum allerersten Mal, haben sie angefangen zu fasten. Als Jona nach Ninive ging und Jona dort gepredigt hat, die Botschaft von Gott weitergegeben hat und sich auf einmal die ganze Stadt bekehrt hat, was hat diese ganze Stadt gemeinsam gemacht? Sie haben angefangen zu fasten und diesen Gott anzubeten. Sie haben Dinge aus ihrem Alltag zurückgestellt, die vielfach ihre natürlichen Bedürfnisse bedient haben, wie zum Beispiel das Essen und das Trinken, was wir ja so häufig mit Fasten verbinden, um zu sagen, wir unterstellen uns jetzt dem Willen Gottes und wollen auf seine Gedanken, seine Wünsche hören und stellen unsere eigenen Bedürfnisse jetzt in diesem Moment zurück. Das sind so die drei Hauptebenen, die ich im Alten Testament sehe. Und in all diesen Begegnungen, die Menschen letztlich im Fasten mit Gott suchen, geht es aber um eine Kernfrage. Und die wird in Sacharja aufgeworfen. Und da möchte ich gerne mal zwei Verse mit euch lesen. Sacharja 7, die Verse 5 und 6. Da steht, sagt dem ganzen Volk im Land und den Priestern, also dieser Auftrag kommt jetzt von Gott, 70 Jahre lang habt ihr im 5. und im 7. Monat getrauert und gefastet. Habt ihr es etwa für mich getan? Und wenn ihr esst und trinkt, tut ihr das dann nicht für euch selbst? Gott konfrontiert sein Volk damit, aus welcher Motivation, aus welcher Haltung heraus habt ihr eigentlich gefastet? Das Volk kam hier gerade aus der Gefangenschaft, hat dort zweimal im Jahr gefastet. Und sie stellen sich die Frage, müssen wir jetzt noch weiter fasten, wo wir aus der Gefangenschaft heraus sind? Und Gott stellt die Frage, mit welchem Hintergrund habt ihr eigentlich gefastet? Habt ihr für mich gefastet oder eigentlich für euch selbst? Vielleicht um zu hoffen, dass ihr meine Hände manipulieren und steuern könnt. So wie ihr auch esst und trinkt, um eure eigenen Bedürfnisse zu stillen. Also was ist eigentlich die Haltung, mit der wir in eine Fastenzeit hineingehen? Und diese Frage finde ich schon sehr besonders, weil ich erst vor einigen Tagen mit jemandem zusammensaß, der sagte, oh, die Fastenzeit war richtig gut für mich. Ich habe ein paar Kilo abgenommen. Und ich dachte, okay, das war für ihn die Fastenzeit. Das Fazit, ich habe ein paar Kilo abgenommen. Oder was gibt es noch für Dinge, die wir mit der Fastenzeit verbinden? Ich hatte ja gerade schon einige negative Aspekte vielleicht, die uns in den Sinn kommen, genannt. Ist es vielleicht ein magisches Vorgehen, wenn ich faste, wo ich hoffe, dass ich durch mein Fasten, durch ja, meinen Verzicht Gott beeinflussen kann in seinem Handeln? Oder ist es vielleicht einfach nur der Versuch, Gott und den Leuten um mich herum deutlich zu machen, ich zeige denen, wie leidensfähig ich bin, indem ich diese Fastenzeit jetzt durchstehe. Aber wisst ihr, all diese Motivationen, ob bewusst oder unbewusst, sind falsche Motivationen, weil sie die Haltung, die Gott hier letztlich in Sacharja abfragt, einfach nur auf den Menschen zentriert deutlich macht. Und beim Fasten geht es in erster Linie um die Haltung, dass wir uns auf Gott einlassen wollen und unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um intensiv in die Nähe Gottes einzutreten und Gott deutlich zu machen, durch eine äußere Handlung, unsere innere Haltung deutlich zu machen, Gott, ich bin jetzt ganz und gar für dich hier und ich will auf das hören, was du mir sagen willst und ich will das, was du mir sagst, annehmen und leben. Das ist die eigentliche Haltung, um die es geht bei dem Thema Fasten. Und in dem Wissen, dass so wie unser Körper Nahrung braucht, auch unsere Seele Nahrung braucht, die wir aber nur bei unserem Gott selbst finden. Und dass wir mit diesem Schritt, mit dieser Haltung eine Fastenzeit einläuten. Ob sie dann einmal im Jahr terminiert ist, ja, wie die Fastenzeit vor Ostern, oder wenn wir anfangen, das Fasten in unser geistliches Leben zu integrieren, weil wir vielleicht gerade an einem Punkt sind, wo wir Gott auf eine besondere Art und Weise begegnen wollen. Bei all dem ist im Endeffekt entscheidend, was unsere Haltung dahinter ist. Denn für mich ist das Fasten so etwas wie die Unterstreichung des Gebetes. Ja, weil im Neuen Testament, da gucken wir nachher auch noch kurz drauf, wird Gebet und Fasten ganz eng immer miteinander verstanden. Aber dass das Gebetsleben oder das Fastenleben vielmehr auch Fragen aufgeworfen hat, das war auch Jesus. Auch Jesus wurde damit konfrontiert. Und er wurde gefragt von den Jüngern des Johannes des Täufers und den Jüngern der Pharisäer, was eigentlich mit dem Fasten los ist. Weil das Fasten hat ja eine langjährige Tradition durch das, was ich auch gerade schon sagte, im Alten Testament. Und so haben das die damaligen Leute, die damaligen Frommen, auch in ihr Leben integriert. Und da können wir einfach aus Markus 2 mal noch ein paar Verse lesen, wo es dieses Gespräch gibt zwischen Jesus und den Jüngern. Markus 2, 18 bis 22. Einmal, als die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, kamen einige Leute zu Jesus und sagten: Die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten. Warum fasten dann deine Jünger nicht? Und Jesus gab ihnen zur Antwort: Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Die Pharisäer haben das Fasten zu einer frommen Tugend für sich entwickelt. Eigentlich war dem Volk Israel von Gott nur mitgegeben, einmal im Jahr zu fasten. Das war immer am großen Versöhnungstag, da wo es darum ging, dass die Schuld des Volkes, ja die Schuld, die zwischen dem Volk und Gott stand, ausgeräumt wird. Und dieser große Versöhnungstag war dann vom Fasten begleitet, der große Versöhnungstag war von Opfern und Ritualen begleitet. Und an diesem einen Tag hat Gott gesagt, dort sollt ihr fasten. Und weil die Pharisäer, wie in so manchen anderen Punkten auch, besonders motiviert waren, haben sie angefangen, das in besonderer Art und Weise auszulegen, zu leben. Sie haben gesagt, wir fasten mindestens zweimal die Woche. Sie haben sich zwei Tage ausersehen, das war der Montag und der Donnerstag, da haben sie in der Regel gefastet, um ihre Frömmigkeit zu zeigen und zu zeigen, dass sie es wirklich ernst meinen. Und offensichtlich gehörte auch das Fasten zum Leben der Jünger von Johannes den Täufer. Und dann kommt hier diese Frage, hör mal, warum machen das nicht deine Jünger, Jesus? Weil Fasten ist doch etwas Wichtiges, was Gott uns letztlich mitgegeben hat. Und Jesus sagt, hey, wenn ich jetzt hier bin, hier auf der Erde, dann ist das so wie auf einer Hochzeitsfeier. Und wenn der Bräutigam da ist, dann können die Gäste nicht fasten. Als ich geheiratet habe, wäre das ziemlich hart für alle Gäste gewesen, wenn ich mit Fine da lecker am Essen bin und alle anderen nichts bekommen hätten. Alle hätten an den langen Tafeln gesessen, aber sie hätten nichts bekommen, weil es ist Fastenzeit. Wäre nicht so gut angekommen, glaube ich zumindest. Und Jesus sagt, so funktioniert Hochzeit nicht, so funktioniert Feier nicht. In der damaligen Kultur war es ja noch so, dass Hochzeiten ganz anders gefeiert wurden. Das ging ja tagelang, dass gefeiert wurde. Und dann von den Gästen zu verlangen, fastet mal bitte, das geht gar nicht. Die Zeit miteinander musste genossen werden, die musste ausgekostet werden. Man wollte Gemeinschaft haben, man wollte Zeit miteinander verbringen. Man wollte diese Begegnung, die man hatte, wertschätzen und genießen. Und genau so sah Jesus die Zeit, als er auf der Erde gewirkt hat und gelebt hat, so sah er die Zeit, die er jetzt dort in diesem Moment mit den Jüngern hatte. Aber er sagt gleichzeitig, es kommt eine Zeit, wo dieser Bräutigam, da spricht er von sich selbst, nicht mehr da sein wird. Und dann werden die Jünger wieder fasten. Und wisst ihr was? In dieser Zeit leben wir heute immer noch. Und dann stellt sich für mich schon die Frage, okay, wo findet Fasten in unserem Alltag, in unserem geistlichen Leben, in unserer Beziehung zu Gott statt? Und Jesus benutzt dann noch zwei Beispiele, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, warum er sagt, dass sich da auch was verändert. Dass sich zum einen in der Zeit jetzt etwas verändert hat, wo er gewirkt hat und auf der Erde war, und dass das Fasten auch ein anderes Fasten ist in der Zeit nach ihm, als das Fasten in der Zeit vor ihm. Er sagt, es ist so, als würdest du ein kaputtes Kleidungsstück haben, mit einem riesigen Riss drin. Und dort fängst du an, aus einem neuen Stück Stoff etwas drauf zu nähen, um diesen Riss zu verdecken. Genauso wäre es, wenn jetzt einfach die Jünger weiter fasten würden, obwohl Jesus da ist. Und auch in der Zeit dann, wenn Jesus nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so noch kennt. Oder vielleicht kennt ihr es von euren eigenen Kindern. Meine Mama hat früher immer die kaputten Jeans geflickt. Und ich musste damit in die Schule. Sah richtig kacke aus. Entschuldigung. Aber es war echt schlimm. Als Kind fand ich das richtig ätzend, mit geflickten Hosen in die Schule gehen zu müssen. Und alle anderen hatten normale Hosen. Das sah nach nichts aus. Und gleichzeitig ist jede weitere Naht an einer Hose natürlich auch so etwas wie ein kleiner Angriffspunkt, wo wieder etwas aufgehen kann. Und genau das meinte Jesus auch hier, wenn er sagt, Leute, fangt doch nicht an, eine alte Tradition, er meint ja mit dem alten Bund, irgendwie zu flicken mit etwas, was jetzt neu anbricht. Und das Gleiche meinte er mit diesem Beispiel vom Wein. Die haben ja damals nicht, so wie wir heute, ihren Wein in Flaschen abgefüllt oder erstmal in Weinfässer, bevor sie an den Flaschen kommen. Nein, die haben die in Fellsäcke, in Schläuche hinein gepackt, wo dann der Wein vor sich hingären konnte, bis er dann so weit war, dass man ihn trinken konnte. Das Problem ist bei frischem Wein, dass er anfängt zu gären, sich Gase bilden und alte, brüchige, rissige Schläuche diesen Druck nicht aushalten können. Sie brechen auseinander, sie gehen kaputt und du verlierst auf der einen Seite den guten Wein und auf der anderen Seite diesen Schlauch, den man für etwas anderes vielleicht noch hätte benutzen können. Und deswegen sagt Jesus, nee, füllt den frischen Wein in frische Schläuche, dann hat alles seine Richtigkeit. Und das heißt auch, dass das Thema des Fastens auch das einer Veränderung unterworfen ist und war. Weil das Fasten, was Gott ja irgendwann eingeführt hatte am großen Versöhnungstag, das war nicht mehr das Fasten, wie wir es für heute kennen sollen. Weil Jesus Christus selbst das Opfer getan hat, dass die Schuld zwischen Mensch und Gott aufgehoben ist, bereinigt ist. Und jeder, der das für sich annimmt, darin leben darf und wissen darf, da gibt es nichts, was trennt. Da gibt es keine Opfer mehr, da gibt es keine Rituale mehr, die Gott von uns einfordert. Nein, darum geht es nicht mehr beim Fasten. Sondern beim Fasten geht es vielmehr um den Gedanken, den ich eingangs schon sagte. Ich stelle meine eigenen Bedürfnisse, ich stelle meine eigenen Gedanken und Wünsche unter denen Gottes, weil ich ihm vertraue, dass er das Beste hat und bereithält für mich, was es nur gibt. Und da möchte ich näher ran. Auf das will ich mich mehr einlassen. Deswegen faste ich. Mit dieser Haltung gehe ich in eine Fastenzeit. Und das war natürlich für die Pharisäer und für all die, die diese alte Tradition des Fastens noch hatten, ein Problem. Auch dort merkten sie, okay, dieses Denken, was Jesus hier reinbringt, dass sich da etwas verändert, dadurch, dass er jetzt gekommen ist, da können wir nicht so richtig mitgehen. Weil er gleichzeitig damit natürlich einen Anspruch deutlich macht, weil die Juden, die kannten dieses Bild von dem Bräutigam. Die wussten, wenn Jesus davon spricht und sich dabei meint, dass er den Anspruch hat, der Sohn Gottes zu sein. Das passte alles nicht mit ihrem Denken und mit ihrem Weltbild, ihrem Glaubensbild zusammen. Aber heute, wenn wir jetzt hier sitzen, dürfen wir wissen, dieser Jesus ist Gottes Sohn und dieser Jesus, der hat einen neuen Bund gestartet, in dem wir leben dürfen. Und das bedeutet auch, dass wir Gott auf eine ganz neue Art und Weise suchen dürfen, dass wir Gott auf eine ganz neue Art und Weise begegnen dürfen. Und dass das Fasten ein Punkt ist, der dazugehört, dazugehören darf. Aber dass wir das, glaube ich, unter all den Traditionen ein Stück weit vergessen haben, was das Thema Fasten bedeuten kann. Ich bin das erste Mal so richtig mit dem Thema Fasten in Berührung gekommen, 2011, bei einem Missionseinsatz in Gelsenkirchen, wo auf einmal jemand den Eindruck hatte, eigentlich sollten wir als Team vielleicht in der kommenden Zeit fasten. Und das war für mich erstmal ganz komisch, weil ich das nicht kannte. Was heißt das? Also ich kannte das nur, wie bei den eingangs erwähnten Traditionen, die aus der Kirche kommen, aber so für mich persönlich, in meiner Beziehung zu Gott, das Fasten dort zu integrieren, das kannte ich nicht. Und es war im ersten Moment auch komisch, dann, wenn andere gegessen haben, nicht zu essen. Und stattdessen, so war es bei mir zumindest, ich spazieren gegangen bin und Zeit mit Gott verbracht habe. Und so hat das Fasten, und ich glaube, das ist mit ein Teil des Fastens, was wir auch heute nutzen dürfen, die Chance, dadurch, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen, Zeiträume zu schaffen, die wir gezielt damit verbringen können, Zeit mit Gott zu verbringen. Um dort mit ihm um Fragen zu ringen, um Führung zu bitten, um sein Handeln in unserem Leben zu erbeten. Und wie ich schon sagte, ist für mich das Fasten dabei so etwas wie das Unterstreichen des Gebetes. Es geht nicht darum, dass wir Gott auf eine Art und Weise manipulieren können. Aber offensichtlich war das Fasten etwas, was auch die Leute im Neuen Testament als Verstärkung des Gebetes ein Stück weit kannten. In Apostelgeschichte 13 zum Beispiel fragt sich die Gemeinde in Antiochia, sollen wir Leute aus unserem Leitungsteam aussenden? Und zwar ging es dann um Saulus und Barnabas und sie beteten und fasteten und bekamen den Eindruck, ja, wir sollen sie aussenden. Und wisst ihr, was das für eine Gemeinde bedeutet, wenn man die besten Leute aussenden muss oder den Eindruck hat? Das ist erstmal ein Einschnitt. Wenn die Leute, die vielleicht am präsentesten sind, die Leute, die am meisten bewirken, die loszulassen und sie in einen neuen Auftrag hineinzugeben, das ist für eine Gemeinde auch ein Kampf. Und ich glaube, in dem Gebet und dem Fasten haben sie darum gerungen, die richtige Entscheidung zu fällen. Aber sie kamen zu dem Entschluss, Gott will, dass wir sie aussenden, weil Gott Großes mit ihnen vorhat. Oder im Lukas-Evangelium lesen wir von Hannah, einer alten Witwe, die jeden Tag im Tempel war. Und sie diente Gott, indem sie betete und fastete. Für sie gehörte das offensichtlich zusammen, das miteinander zu leben, um Gott auf besondere Art und Weise zu dienen, ihm zu zeigen, mit welcher Haltung sie die Beziehung zwischen ihr und Gott versteht und leben möchte. Und mein Wunsch heute für uns, Berthold hatte eingeleitet mit der Titanic, mit diesem Lied, Näher zu dir. Heute, an diesem Sonntag, soll es darum gehen, dass wir an den Punkt kommen und sagen, okay, ich möchte näher zu meinem Gott. Und ich möchte vielleicht auch Neues entdecken, vielleicht im Fasten, obwohl ich das noch nie getan habe. Oder vielleicht ganz neu entdecken. Dazu möchte ich euch heute ermutigen und herausfordern. Vielleicht mal neue Erfahrungen zu machen und sich überraschen zu lassen, was Gott vielleicht mit einem auch vorhat. Vielleicht hast du sogar eine bestimmte Fragestellung gerade und es ist vielleicht mal dran, dein Gebet zu unterstreichen. Und ich dachte gerade in dieser Woche jetzt, wir haben am Mittwoch einen Lobpreisabend hier in der Gemeinde, wir feiern heute das Abendmahl. Wir haben ganz verschiedene Arten und Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Vielleicht ist gerade in dieser Woche für dich ein Zeitfenster da, wo du sagst, das Fasten, das soll jetzt hier hineinkommen, weil ich auch über diese Art und Weise meinem Gott begegnen will und meinem Gott zeigen will, dass mir seine Meinung und sein Wille in meinem Leben extrem wichtig ist. Und ich selbst meine Bedürfnisse darunter stelle. Das kann sein, dass das über den Verzicht von Essen passiert. So die klassische Variante. Ich will euch bitten, dass ihr dann wenigstens Wasser trinkt, wenn ihr das tut. Ja, das ist wichtig. Aber genauso können auch andere Dinge in unserem Leben sein, mit denen wir unsere Bedürfnisse stillen, die vielleicht auch Zeiten reservieren für sich, die wir manchmal auch gerade in solchen Zeiten zurückstellen können, um diese Zeiten mit Gott zu verbringen. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen und will euch einladen zu neuen Erfahrungen mit unserem großen Gott. Und ich glaube, dass das Fasten eine geistliche Disziplin ist, neben dem Gebet, neben dem Bibellesen, was wir neu entdecken können, was ein riesiges Potenzial für uns bereithält, was nicht irgendwo ein Stück weit ausgestorben ist, sondern es geht um unsere Haltung, mit der wir unserem Gott begegnen wollen. Amen. Ich würde jetzt gerne noch mit uns beten und ich würde mich freuen, wenn wir dazu aufstehen können. Jesus Christus, es ist ein spannendes Thema, wenn man auf etwas blickt, was irgendwo manchmal so aus unserer Wirklichkeit gerissen ist, wo wir gar nicht so den richtigen Zugang zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Schätze, die du in deinem Wort bereithältst, mehr und mehr wieder neu aufs Herz legst. Dass du uns zeigst, wie wir die Beziehung zu dir immer neu gestalten können. Und wenn dazu das Fasten gehört, Jesus, dann leg uns das heute aufs Herz. Dann zeig uns, wo unser Zeitfenster ist, was wir reservieren wollen, um mit dir Zeit zu verbringen. Um aus einer gebrauchten Zeit eine Qualitätszeit mit dir zu machen. Und ich bitte dich, dass du uns Antworten schenkst auf unsere Fragen. Ich bitte dich, dass du zu uns redest und uns Einblick gibst in deine guten Gedanken für unser Leben. Und dass du uns hilfst, ein Ja zu finden auf die Frage, ob wir eine wirkliche Sehnsucht haben, dir zu begegnen. Lege diese Sehnsucht in unser Herz, immer wieder neue Begegnungen mit dir zu haben, zu suchen und zu finden. Hab Dank dafür, dass du ein Leben mit dir möglich machst. Amen.